SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Nach den Silvesterausschreitungen wird weiter diskutiert, was nun politisch zu tun sei. Außerdem, Wirtschaftsminister Habeck wirbt bei seinem Norwegen-Besuch um die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid. Man habe keine andere Wahl, meint er. Und am Ende wurde er dann doch gewählt. Der Republikaner McCarthy ist neuer Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Dazu ein Kommentar. Los geht es aber in Berlin. Die Silvesternacht ist nun eine Woche her. Aber noch immer bietet sie jede Menge Stoff für politische Diskussionen. Was muss, was sollte die Politik nach den Krawallen in der Silvesternacht tun? Bundesinnenministerin Faeser hat sich am Freitag für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. Andere Politiker fordern eine stärkere Justiz. Eva Huber berichtet, wie in Berlin um den richtigen Weg nach der Silvesternacht gerungen wird.
Als eine Antwort auf die Krawalle in der Silvesternacht will die Bundesinnenministerin das Waffenrecht verschärfen. Die SPD-Politikerin nennt als Beispiel Schreckschusswaffen. Die kann man bisher einfach so kaufen, ohne Erlaubnis. Will man sie in der Öffentlichkeit tragen, braucht man einen kleinen Waffenschein. Für Thorsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, führt dieser Vorschlag von Faeser auf ein Nebengleis. Das mache Deutschland nicht sicherer, sagt der CDU-Politiker auf WDR 5.
Ein Fakt ist doch, dass wenn man sich Berlin beispielsweise anschaut, in etwa 20 Fällen ganz gezielt Straßenbarrikaden aufgebaut worden sind. Polizisten in den Hinterhalt geführt und gelockt worden sind. Das sind alles keine Dinge, bei denen Schreckschusswaffen von entscheidender Bedeutung sind, sondern das ist hochkriminell und das zeigt, dass wir sehr viel tiefer liegende Probleme haben.
Wie lassen sich diese tiefer liegenden Probleme richtig anpacken? Darüber diskutiert die Politik in Deutschland seit Tagen. Der Tenor? Es gibt nicht die eine Lösung, sondern nur ein Bündel aus verschiedenen Maßnahmen. Für die Bundesinnenministerin ebenso wie für Berlins regierende Bürgermeisterin ist einer der wichtigsten Punkte, die Straftaten müssen schnell und konsequent geahndet werden. Die jungen Straftäter müssten spüren, dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist. Der FDP-Spitzenkandidat für die Wiederholungswahl in Berlin, Sebastian Chaya, kritisiert, in den letzten Jahren sei in Berlin da wenig passiert und fordert im rbb24-Inforadio eine stärkere Justiz.
Mit stärkere Justiz meine ich, dass wir die Justizverwaltung aufbauen, dass wir auch mehr Stellen schaffen und an diesen Stellen mehr Möglichkeiten den Richterinnen und Richtern geben, mit einer guten Ausstattung und mehr Personal auch auf die Alltagsfragen in der Stadt zu reagieren.
Er sagt, die Debatte um die Silvesternacht sei größer als ein Böllerverbot. Migration und vor allem Integration spielten eine sehr entscheidende Rolle, wenn man nach den Ursachen sucht. In Berlin waren unter den mutmaßlichen Tätern viele mit Migrationshintergrund. Dass sich die Debatte nun vor allem darum dreht und nicht um die Gewalt an sich, irritiert Ferda Attermann. Sie ist unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Im ZDF-Interview sagt sie, sowohl auf der Seite der Täter waren Menschen mit Migrationsgeschichte, ebenso wie auf der Seite der Polizisten und Helfer und der Menschen in den Vierteln, die die Gewalt hautnah erleben mussten.
Wir führen eine Debatte, die Millionen von Menschen in Deutschland vor den Kopf stößt und die sie ratlos hinterlässt, weil sie einerseits sehen, dass sie genauso empört sind wie alle anderen auch, aber nur genannt und gesehen werden, wenn es um die Täter geht.
Aus Sicht Attermanns muss man die Debatte breit führen, darüber sprechen, wie sich die Sozialpolitik verbessern muss, die Stadtpolitik und über die Gewaltexzesse und über Jugendgewalt. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat bereits einen Gipfel zur Jugendgewalt angekündigt.
Und unter anderem auch um die Silvesterkrawalle geht es auch im Interview der Woche, hier um 18.30 Uhr. Es gibt wohl keine Steigerung von grüner Realpolitik, die über Robert Habeck hinausgeht. Erst die Gaseinkäufe und LNG-Terminals, nun ein Besuch in Norwegen, um sich die dortigen CCS-Projekte anzuschauen und deutsches Interesse anzumelden. Carbon Capture and Storage, das Abscheiden von CO2 in der Industrie und die anschließende unterirdische Lagerung war in Deutschland so umstritten, dass es bisher verboten ist. Habeck will das nun ändern und argumentiert, wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein und die Industrie behalten wolle, dann führe an CCS kein Weg vorbei. Und Zitat, wir haben so viel Zeit verplempert, dass wir diese Entscheidung klar treffen müssen. Wir nehmen das, was verfügbar ist. Unser Korrespondent Martin Polanski hat den Bundeswirtschaftsminister auf seiner Norwegen-Reise begleitet.
Mit Norwegen kann man nichts falsch machen. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist in das Land gekommen, weil es praktisch der ideale Partner ist. Das Image top, das Land ist reich, demokratisch und liefert viel Energie nach Deutschland. Wer mit Norwegen Geschäfte macht, muss sich nicht entschuldigen, anders als etwa im Fall von Katar. Und auch beim Klimaschutz gibt es interessante Perspektiven, meint Habeck.
Wir sind, glaube ich, gut beraten, nicht immer nur auf die nationale Insel zu schauen. Und das ist hier der Sinn von solchen Reisen.
Dabei wollen die Norweger schon bald etwas machen, was in Deutschland bislang verboten ist. Kohlendioxid aus Industrieabgasen abtrennen, verflüssigen und anschließend im Meeresboden verpressen. CO2-Abspeicherung nennt man das oder auch CCS-Technik. Habeck ist zu Besuch im Zementwerk von Norcem, 2 Autostunden südwestlich von Oslo. Die Zementindustrie bläst besonders viel CO2 in die Luft, aber bei Norcem wird gerade nachgerüstet, um ab 2024 etwa die Hälfte des Kohlendioxids abzuscheiden, damit es später vor der Westküste Norwegens verpresst werden kann. Tarald Syvertsen ist Produktionsmanager bei Norcem. Wenn wir die Anlagen für die CO2-Abscheidung erstmal installiert haben, müssen wir eine Reihe von Produktionsprozessen ändern. Das wird eine Herausforderung für uns, aber das ist okay. Norwegen will aus der CCS-Technik ein Geschäftsmodell machen. Nicht nur CO2 aus Norwegen vor der eigenen Küste speichern, sondern gerne auch aus anderen Ländern gegen Bezahlung. Und da kommt Deutschland ins Spiel und der Besuch von Wirtschaftsminister Habeck gerade recht. Die Bundesregierung zeigt sich seit kurzem offen für die Technologie, will schon bald die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen. Und das, obwohl die CO2-Speicherung in Deutschland vor 10, 15 Jahren am Widerstand von Umweltorganisationen und Bürgern scheiterte. Wegen Sicherheitsbedenken. Auch die norddeutschen Küstenländer wollen kein Kohlendioxid haben. Robert Habeck war als Landespolitiker in Schleswig-Holstein früher ebenfalls gegen die Technologie. Jetzt in Norwegen als Bundeswirtschaftsminister erklärt Habeck seinen Sinneswandel so.
Wir haben bestimmte Industrieformen, wo wir klimapolitisch nicht neutral werden, wo wir nicht weiterkommen, wenn wir nicht diese Abscheidung vornehmen. Und deswegen war das sehr interessant, jetzt zu hören, welche Erfahrungen hier gesammelt wurden. Wir sind leider nicht mehr in einer Situation, wo wir uns wünschen könnten, wie die Welt ist, sondern wo wir mit den Techniken, die wir haben, mit dem Wissen, die wir haben, Entscheidungen treffen müssen. Und wenn Sie mich fragen, will ich das CO2 lieber im Boden als in der Atmosphäre haben?
Das dürfte in Deutschland noch für Diskussionen sorgen. Mit Umweltorganisationen wie Greenpeace und wohl auch mit manchen Grünen. Am Ende könnte das so ausgehen. In Deutschland wird auch zukünftig kein CO2 abgespeichert. Aber die Industrie kann ihr aus Abgasen abgeschiedenes Kohlendioxid nach Norwegen transportieren, damit es dort im Meeresboden verpresst wird. Norwegen, wenn man so will, der ideale Partner, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann.
Und von Norwegen in die Ukraine. Dort war noch nicht Silvester. Dank des julianischen Kalenders feiern die orthodoxen Kirchen heute nämlich erst Weihnachten. Das ist in diesem Jahr in der Ukraine natürlich ein anderes Weihnachten als gewohnt. Wegen der ständigen Bedrohung durch den Krieg ebenso wie durch die Zerstörungen, die dieser mit sich bringt. Für die orthodoxen Christen ist es aber auch insofern ein anderes Weihnachten, weil sich infolge des Krieges die ukrainisch-orthodoxe Kirche vom russischen Patriarchat losgesagt hatte, das bekanntermaßen ja äußerst kremltreu ist, und so nun 2 ukrainisch-orthodoxen Kirchen im Land konkurrieren. Die früher russisch-orthodoxe und die immer schon ukrainisch-orthodoxe. Weihnachten in der Ukraine ist also nicht nur ein emotionales Fest, sondern auch ein hochpolitisches, wie Rebecca Barth berichtet.
Hunderte Gläubige strömen am Samstagmorgen in die Hauptkathedrale des berühmten Kiewer Höhlenklosters Lavra. Sie feiern das orthodoxe Weihnachtsfest und gleichzeitig einen wohl historischen Gottesdienst in der ukrainischen Hauptstadt. Denn erstmals feiert hier, in der Hauptkathedrale des Klosters, die von Moskau eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine. Lange galt das als unvorstellbar, denn in der Ukraine konkurrieren 2 orthodoxe Kirchen miteinander und das Höhlenkloster Lavra galt lange als Aushängeschild für die größere der beiden, die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Doch heute feiert hier die Konkurrenz, auch Wassil Rudnitsky, Priester bei der kleineren orthodoxen Kirche der Ukraine, ist überrascht. Vor zwei Wochen konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass wir die Geburt Christi an einem für das ukrainische Volk so bedeutsamen Ort feiern würden. Denn das Kiewer Höhlenkloster Lavra ist nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch Sitz der in die Kritik geratenen ukrainisch-orthodoxen Kirche. Viele Menschen misstrauen ihr. Noch bis Mai gehörte sie formell zur russisch-orthodoxen Kirche und unterstand damit dem Putin-vertrauten Patriarch Kirill. Umso bedeutsamer für viele, dass im Höhlenkloster in Kiew an diesem Samstag andere feiern. Ein Gottesdienst der eigenständigen orthodoxen Kirche der Ukraine im berühmten Kiewer Höhlenkloster, für Stadtratmitglied Vadim Storoschuk ein historischer Moment. Heute kehren wir zurück. 30 Jahre nach unserer Unabhängigkeit kehren wir an unsere heiligen Stätten und spirituellen Quellen zurück, genauso wie wir in die europäische Familie zurückgekehrt sind, kehren wir jetzt zu den wichtigsten Werten jedes Staates zurück, Armee und Glauben. Um zu zeigen, worum es ihm geht, hat Vadim Storoschuk eine ukrainische Flagge zum Gottesdienst mitgebracht. Sich auch in religiösen Angelegenheiten russischem Einfluss entziehen, darum geht es vielen Ukrainerinnen und Ukrainern bei dieser Messe. Immer mehr haben in den vergangenen Jahren zur eigenständigen orthodoxen Kirche gewechselt und misstrauen heute der einst altbekannten ukrainisch-orthodoxen Kirche. Und das offenbar mit gutem Grund. Bei dutzenden Razzien fand der ukrainische Geheimdienst bei Priestern russisches Propagandamaterial, auch im Kiewer Höhlenkloster. Erst zum Jahreswechsel war der ukrainisch-orthodoxen Kirche die Hauptkathedrale des Kiewer Höhlenklosters entzogen worden. Sie gehört dem Staat. Der aber verlängerte den Pachtvertrag nicht. Laut Kultusministerium gäbe es bisher keinen Pachtvertrag mit der eigenständigen orthodoxen Kirche der Ukraine. Sie haben nur die Erlaubnis für einen Gottesdienst erhalten.
Zeitenwende, auch in Israel. Dort hat ja bekanntlich eine Regierungskoalition übernommen, die so weit rechts steht wie bisher keine andere israelische Regierung. Innenpolitisch, aber auch international darf man getrost mit einer neuen Linie rechnen. Das zeigte sich auch, als Israels neuer Außenminister Eli Cohen gleich nach seinem Amtsantritt mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov telefonierte. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Bisher hat Israels neue Regierung vor allem innenpolitisch für Schlagzeilen gesorgt. Doch seit dieser Woche ist klar, dass sie auch in der Außenpolitik neue Töne anschlagen will. Es war ein kurzer Satz des neuen Außenministers Eli Cohen in seiner Antrittsrede, der für eine gewisse Aufregung sorgte. Die Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Energie, vor denen Europa steht, bringen Israel in eine Schlüsselposition. Es ist eine Gelegenheit, die Beziehungen zu den europäischen Staaten zu vertiefen und im Vergleich zu den vergangenen Jahren zu stärken. Ich werde morgen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov reden und später auch mit weiteren europäischen Außenministern. Dazu muss man wissen, zwischen Jerusalem und Moskau herrschte seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Funkstille. Und nun sprach Eli Cohen mit Sergei Lavrov sogar noch vor Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Europa. Aus Moskau hieß es nach dem Gespräch, Sergei Lavrov habe seinen israelischen Kollegen über die Lage in der Ukraine informiert. Das Telefonat schlug Wellen bis nach Washington. Dort wurde Ned Price, der Sprecher des State Department, gefragt, was die US-Regierung vom neuen direkten Draht zwischen Jerusalem und Moskau halte.
Israel, of course, has a relationship with Ukraine. Israel has a relationship with Russia.
Israel hat Beziehungen zur Ukraine und Beziehungen zu Russland, die anders sind als die der USA. Das ist okay. Israel hat andere Interessen. An Kommunikation ist nichts falsch. Für uns ist vor allem wichtig, welche Botschaften überbracht werden. Wenn Israel oder jedes andere Land helfen kann, Russlands brutale Aggression gegen die Ukraine zu beenden, dann begrüßen wir das, solange das für unsere ukrainischen Partner akzeptabel ist. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine probt Israel den Drahtseilakt. Einerseits gehört Israel zur westlichen Staatengemeinschaft und muss Russlands Angriffskrieg schon allein deshalb ablehnen. Andererseits will sich Israel nicht aktiv auf eine Seite schlagen und liefert an die Ukraine zwar humanitäre Hilfen, aber keine Waffen. Das hat innenpolitische Gründe, denn in Israel gibt es Hunderttausende Einwanderer aus Russland, aber eben auch aus der Ukraine. Und dann ist Israel auf russische Unterstützung angewiesen, wenn es gegen Iran geht, sagt Eitan Gilboa, Professor für Politikwissenschaft an der Bar-Ilan-Universität und Fellow am Jerusalem Institute for Strategy and Security. Es gibt immer noch viel Koordination zwischen den russischen Streitkräften in Syrien und Israel. Seit einiger Zeit versucht Israel, Iran durch Luftangriffe daran zu hindern, einen Stützpunkt in Syrien zu bauen. Und immer wenn das passiert, dann gibt es Abstimmung zwischen Israel und Russland. Die neue israelische Regierung geht vermutlich auch deshalb aktiv auf Russland zu, weil Moskau im Ukraine-Krieg längst auf iranische Unterstützung baut.
Things have changed.
Die Dinge haben sich in dem Sinn verändert, dass Iran Russland nun Angriffsdrohnen liefert. Auf der anderen Seite wird Iran dafür viele neue Waffen von Russland bekommen, vielleicht auch Nukleartechnologie und Flugzeuge. Es gab Berichte, dass Russland und Iran ein großes Militärabkommen unterzeichnen. Das ist eine direkte Bedrohung für Israel.
This is a direct threat to Israel.
Und auch aus dem Iran haben wir heute zu berichten, allerdings nicht über Waffenlieferungen, sondern über die seit September anhaltenden Proteste, allem Druck zum Trotz. Für morgen ist zu neuen Demonstrationen aufgerufen worden. Diesmal geht es zumindest vordergründig nicht um die Rolle des Regimes gegenüber den Frauen, sondern Anlass. Morgen ist der dritte Jahrestag des Abschusses eines ukrainischen Passagierflugzeuges über Teheran. Das Regime versucht in der aus seiner Sicht bewährten Art dagegen zu halten. Heute Morgen wurden zwei Männer gehängt. Ob Zufall oder nicht, die Vollstreckung des Urteils kommt für das Regime wohl zu einem günstigen Zeitpunkt, meint unser Korrespondent Benjamin Weber. Die Hinrichtungen könnten sich auf die Größe der Proteste morgen auswirken.
Landesweite Demonstrationen zum Jahrestag. Bereits seit längerem kursieren entsprechende Aufrufe im Netz. Bei dem Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine über Teheran vor 3 Jahren waren 176 Menschen ums Leben gekommen, 147 davon Iranerinnen und Iraner. Die iranischen Revolutionsgarden hatten eingeräumt, das Flugzeug abgeschossen zu haben und sprachen von einem Unfall. Viele Hinterbliebene sind der Auffassung, dass die Verantwortlichen nicht ausreichend bestraft worden seien. Auf die geplanten Proteste könnten die jüngsten Hinrichtungen abschreckende Wirkung haben. Am frühen Morgen waren 2 Männer aus Karaj im Nordwesten des Iran hingerichtet worden. Sie hätten laut Justizbehörden bei Demonstrationen einen Angehörigen der paramilitärischen Basij-Miliz getötet. Menschenrechtsorganisationen bezeichneten die Prozesse als unfair. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, hat unterdessen einen neuen Polizeichef ernannt. Der Brigadegeneral Ahmad Reza Radan ist für sein brutales Vorgehen gegen Proteste bekannt. Bereits im Jahr 2009 hatten die USA und die EU ihn wegen Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen belegt. Beobachtende werten die Personalie als weiteres Zeichen dafür, dass das iranische Regime seinen harten Kurs gegen Demonstrierende beibehalte.
In die USA. In der vergangenen Nacht hat es im 15. Wahlgang dann doch geklappt. Das US-Repräsentantenhaus hat Kevin McCarthy zu seinem neuen republikanischen Sprecher gewählt. McCarthy ist formal damit die Nummer 3 der USA hinter dem Präsidenten und seinem Vize. Nach seiner Wahl sagte er in seiner Antrittsrede:
Our system is built on checks and balances.
Unser System ist auf Gewaltenteilung aufgebaut. Es ist Zeit für uns, die Kontrolle wahrzunehmen und ein Gegengewicht zur Politik des Präsidenten zu sein. Ja, das kann wie ein Versprechen klingen, aber auch wie eine Drohung. Klar ist, dass der Republikaner seinen abtrünnigen Parteifreunden vom rechten Rand viele Zugeständnisse gemacht hat, ehe sie für ihn stimmten. Und so könnte es sein, dass McCarthy am Ende nur einen Pyrrhussieg eingefahren hat und die Republikaner jenseits des rechten Randes einen Machtgewinn. Unsere Washington-Korrespondentin Katrin Brandt kommentiert McCarthys Wahl.
In der Stunde seines Triumphes zitierte Kevin McCarthy seinen Vater. Er habe immer gesagt, es sei nicht wichtig, wie man etwas anfange, es sei wichtig, wie man es zu Ende bringe. Das lässt nur einen Schluss zu. Kevin McCarthy ist stolz darauf, wie er das, was er angefangen hat, in der Nacht zu Ende gebracht hat, wie er die letzten Kritiker auf seine Seite gezogen hat und wie er sich in der 15. Abstimmung nach 4 langen Tagen zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses hat wählen lassen. Ob er das wirklich glaubt, Nein, wer auf diese 4 Tage stolz ist, lebt ganz offensichtlich in seiner ganz eigenen Welt. McCarthy wollte diesen Job so dringend, dass er Demütigung um Demütigung hingenommen hat. So dringend, dass er sich und diesen Job klein und schwach gemacht hat. So klein und so schwach, dass der Traumjob zum Albtraum werden könnte. Nicht nur für McCarthy selbst, sondern auch für die Amerikanerinnen und Amerikaner. Denn diese 4 Tage haben uns keine lebendige Demokratie gezeigt, wie einige Republikaner immer wieder behauptet haben. Sie waren die Vorschau auf noch mehr Chaos, noch mehr Erpressung und noch mehr Willkür. Man muss sich nur anschauen, wer da tagelang die Wahl blockiert hat. Viele von den 21 Abgeordneten, Männern und Frauen, haben die Präsidentschaftswahl 2020 nicht anerkannt. Sie halten den Sturm aufs Kapitol für legitim. Und sie sind Populisten, das heißt, sie halten sich für die wahren Vertreter des Volkes. Ihnen die Demokratie anzuvertrauen, ihnen demokratische Prozesse in die Hand zu geben, ist, wie die sprichwörtlichen Brandstifter in die freiwillige Feuerwehr aufzunehmen. Dazu kommt eine Menge an persönlichen Eitelkeiten. Einige haben es so sichtbar genossen, alle Kamera auf sich gerichtet zu haben. Viele extreme Meinungsmacher haben sie für ihre vermeintliche Revolte gegen das vermeintliche Establishment gefeiert. Extreme Meinungen bringen extrem viel Geld beim Spendensammeln. All das lässt ahnen, dass diese konservativen Hardliner sich nicht einreihen werden, obwohl sie unter den 222 Abgeordneten der Republikaner tatsächlich nur eine Minderheit sind. Konstruktive Arbeit ist von dieser Fraktion also nicht zu erwarten. Es wird viele Untersuchungsausschüsse geben und Präsident Biden wird sich gegen eine Vielzahl von Angriffen wehren müssen. Und für die Freunde und Partner der USA wird es mal wieder anstrengend, vor allem wenn es ums Geld geht. Viele Republikanerinnen und Republikaner, nicht nur die besonders Konservativen, wollen, dass die Regierung in Washington weniger Geld ausgibt. Womöglich werden sie die Regierung mal wieder in den Shutdown treiben. Im Winter 2018-19 stand das Land 35 Tage lang still. Ein Drama für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates, ob Steuerbehörde oder Nationalpark. Und sollten sich die Republikaner im Herbst weigern, die Schuldenobergrenze anzuheben, wird die Weltwirtschaft erzittern. Andererseits, die USA haben einen Präsidenten Trump überstanden. Die Zwischenwahlen haben gezeigt, dass viele Amerikaner sich nach Normalität sehnen. Wir dürfen mit unserer europäischen Perspektive die Widerstandsfähigkeit dieses Landes nicht unterschätzen. Es ist noch immer da und es wird bleiben.
Ein Kommentar unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt. Soweit SWR 2 aktuell mit Ralf Hecht. Die Sendung ist aber noch nicht ganz zu Ende. Es ist Samstag und kurz vor 18.30 Uhr und da kommt, wie immer, unsere Kolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Jan Seidel.
Meine Frau sagt, es wäre schön, wenn wir mit einer positiven Kolumne in dieses neue Jahr starten könnten. Es gibt eh schon so viele schlechte Nachrichten und außerdem kann man ja zum Jahresanfang auch mal an das Gute denken. Also, entgegen diesen ganzen Unkenrufen sind wir in Deutschland auch digital auf einem sehr guten Weg. Nehmen Sie nur mal unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die stellt sich einfach in der Silvesternacht auf die Straße und grüßt alle ihre Fans mit einem ungezwungenen kurzen Handyvideo. Erzählt, was sie erlebt hat im vergangenen Jahr und wie das so war für sie. Inhaltlich ein bisschen holprig, aber das ist nicht so schlimm. Denn im Video hört man im Wesentlichen die Böller, die gut gelaunte Berliner im Hintergrund in den Nachthimmel schießen. Dazwischen ab und zu Frau Lambrecht. Kunstkritiker könnten meinen, die technische Unvollkommenheit der Produktion korreliert auf feine Art und Weise mit den inhaltlichen Defiziten des Vortrags und weist so auf nachdenklich-spielerische Weise auf die Probleme der aktuellen Weltlage hin. Viele CDU-Politiker sind von Lambrechts Vortrag so hingerissen, dass sie jetzt spontan vorschlagen, die Ministerin sollte sich künftig ganz aufs Influencertum verlegen, nur noch solche inspirierten und inspirierenden Internetvideos herstellen und dafür ruhig auch ihren Ministerposten ruhen lassen. Die SPD hat diese Vorschläge aber natürlich sofort als Finte entlarvt und ihrerseits ihren Vordenker und Meinungsinfluencer Ralf Stegner losgeschickt, der eloquent erklären konnte, warum alles eigentlich ganz anders ist, und zwar inklusive des Kriegs in der Ukraine. Damit dürfte der Beef, wie die Influencer gerne sagen, erstmal nachhaltig beigelegt sein. Und für uns bleibt die Erkenntnis, wer über so viel digitales Talent und Potenzial verfügt wie unser Land, der kann sich freuen. Und dann auch mal einen positiven Ausblick auf das Jahr wagen. Es kann eigentlich nur besser werden.
Unsere Samstagskolumne 2 Minuten mit Jan Seidel.